In dieser Episode geht es um Sprache oder genauer gesagt um inklusive Sprache. Meine heutige Gesprächspartnerin hat wissenschaftlich erforscht, wie die Sprache mit unserer Wahrnehmung von Geschlechterstereotypen zusammenhängt. Ich freue mich sehr, Dr. Tiziana Jecki, Postdoc an der Universität Fribourg, gleich in unserem Podcast zu begrüßen.
Durch die Decke. Der Advance Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
Tiziana, schön bist du da.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
Und du hast uns einen Gegenstand mitgebracht.
Ja, genau. Also ich habe mehrere Gegenstände mitgebracht. Das sind Musiknoten.
Wie schön.
Ich singe schon seit sehr langer Zeit im Chor und mittlerweile in verschiedenen Chören. Zum einen in einem klassischen Chor, zum anderen in einem feministischen Jodelchor.
Wow. Ja. Jodeln, das muss ziemlich schwierig sein.
Ja, also am Anfang war es anders als das klassische Singen, aber mittlerweile macht es sehr Spaß.
Ja, und was ist denn das feministische Element dabei?
Das feministische Element ist zum einen, dass der Chor aus Frauen, also nur aus Frauen besteht, und in normalen Jodelchören sind es meist Männer, die singen. Und das andere ist, dass wir häufig auch Texte umschreiben, wenn sie sexistische Inhalte beinhalten und auch neue Themen ansprechen. Wir haben zum Beispiel ein Lied über die Frage, ob man Kinder bekommen soll, oder ein Lied, das um die Menopause geht.
Cool, ja. Das ist richtig cool. Genau. Fällt dir gerade ein Beispiel ein, also von einem Text, welcher sexistische Inhalte hatte?
Ja, also häufig werden halt in diesen Texten Frauen als Mädchen oder Hausfrauen dargestellt und so haben sehr spezifische Rollen. Und wir versuchen das ein bisschen aufzubrechen. Und also das mache nicht ich, das machen Leute, die auch wirklich texten können und dann neue Themen über diese alten Liedern quasi schreiben. Genau.
Wie spannend ist das und wie notwendig auch.
Ja, genau.
Wie oft machst du das? Wie oft singst du?
1 bis 2 Mal pro Woche bin ich in den Proben. Genau, und dann haben wir auch Konzerte.
Und wahrscheinlich macht dir das sehr viel Spaß, aber ich habe irgendwo gelesen, Leute, die in einem Chor singen, die leben länger.
Ah.
Genau, anscheinend hat das einen sehr positiven Effekt auf das Immunsystem. Also singen im Chor ist quasi medizinisch verordnet.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
Merkst du einen Unterschied, oder?
Ja, also es tut mir psychisch gut, wenn ich singe, und es ist schön, wenn man merkt, dass man mit anderen Leuten gemeinsam so quasi auf der gleichen Wellenlänge singt und man etwas Gemeinsames, Schönes macht. Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, Musik ist ja auch eine Sprache. Du bist Psychologin und forschst im Bereich der Psycholinguistik. Womit befasst sich Psycholinguistik genau?
Also die Psycholinguistik ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Das heißt, wir bewegen uns hier zwischen Psychologie und Linguistik. Und Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, sind zum Beispiel, wie das Gehirn Sprache verarbeitet und wie Sprache unser Denken beeinflusst. Und es gibt zum Beispiel Forschung dazu, wie wir Sprache produzieren, wie wir Sprache verstehen, aber auch wie wir Sprache lernen und wie wir Sprache speichern. Also all das ist so Psycholinguistik. Und jetzt konkret in unserer Forschungsgruppe sind wir daran interessiert, wie inklusive oder geschlechtergerechte Sprache unser Denken beeinflusst.
Sehr interessant. Wenn du jetzt in 3 Sätzen unserem Publikum erklären müsstest, worum geht es in diesem Gebiet? Was würdest du hervorheben? So den Elevator Pitch.
Genau, ich würde, glaube ich, sagen, dass Sprache unser Denken beeinflusst und auch unser Fühlen und miteinander umgehen. Und Sprache ist wichtig, weil Sprache bestimmt, wer benannt wird und wer sichtbar gemacht wird. Das heißt, Sprache ist eigentlich immer auch politisch und wissenschaftlich aufzuzeigen, quasi welche Personengruppen tatsächlich in unserem Kopf auftauchen, wenn wir bestimmte Wörter oder Ausdrücke benutzen, kann helfen, die aktuell auch sehr emotional geführte Debatte oder Diskussion um inklusive Sprache zu versachlichen. Und es kann helfen, politischen so AkteurInnen quasi eine Handlungsleitlinie zu geben. Das wäre mein Elevator-Pitch.
Also Sprache hilft, besondere Personen sichtbar oder unsichtbar zu machen. Mhm. Und Sprache ist politisch, hast du gesagt.
Ja, also ich glaube, das ist schon wichtig zu erwähnen, weil oft damit auch politisiert wird, dass Sprache jetzt politisch ist, aber Sprache war schon immer politisch. Also das können wir nicht ausblenden. Und es ist auch ein Teil der Forschung.
Mhm. Ja. Jetzt in deiner Forschung, was war dein größtes Aha-Erlebnis?
Das finde ich eine schwierige Frage, da Forschung häufig ein langsamer und nicht immer ein linearer Prozess ist. Mhm. Häufig braucht es auch mehrere Studien oder mehrere Experimente, um auf einen Befund zu kommen. Aber ich kann mich an eine Studie erinnern, in der eine Masterstudentin bei uns in der Gruppe untersucht hat, Einstellungen zu inklusiver Sprache. Und sie hat gefunden, dass Personen, die weniger über inklusive Sprache wissen, häufig auch negativere Einstellungen haben. Und das fand ich eigentlich noch ein witziger Befund. Mhm. Und deshalb würde ich vielleicht sagen, nicht ein Aha-Moment, aber vielleicht so ein Schmunzelmoment. So, ja.
Mhm. Stimmt. Ja. Stimmt. Und gibt es ein besonderes Gebiet oder eine Fragestellung, wo du sagst, ich möchte wirklich dieses Gebiet vertieft analysieren in der Zukunft?
Also ich habe gerade letztes Jahr Interviews geführt und jetzt würde ich diese gerne analysieren und vertieft anschauen. Und in diesen Interviews habe ich non-binäre Personen interviewt. Das mhm. heißt, das sind Personen, die sich außerhalb der Norm Mann und Frau identifizieren. Mhm. Und ich habe diese Personen gefragt, wie sie damit umgehen, dass die deutsche Sprache, die ja grammatikalisch sehr binär ist, was ihre Strategien sind, in so einer Sprache sich sichtbar zu machen. Mhm. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf die Analyse von diesen Ergebnissen.
Mhm. Ja, sicherlich sehr, sehr interessant. Jetzt hast du schon gesagt, Sprache ist wichtig, beeinflusst unser Denken. Ich erinnere mich an einen Roman, also 1984 von George Orwell. Ja. Ich bin sicher, du kennst das auch. Dort ging es um ein totalitäres System. Sehr viele Parallelen, by the way, mit der heutigen Welt, leider. Und dort gab es den Big Brother, who was watching us, richtig, und the Big Brother hat alles kontrollieren wollen, inklusive Sprache. Mhm. Und was dort passiert ist, ist, das System hat Wörter aus dem Lexikon gestrichen, und die Idee war, wenn man zum Beispiel ein abstraktes Wort wie Freiheit, oder, wenn das nicht mehr existiert, dann versteht man das Konzept von Freiheit nicht und deswegen kann man nicht mehr danach streben. Mhm. Stimmt das?
Ja, es ist spannend, weil die Theorie hinter diesem Roman, die ist tatsächlich eine wissenschaftliche Theorie. Also es gibt hier zwei. Die eine ist linguistischer Determinismus. Das heißt, es gibt dieser Forscher Benjamin Wolf, der hat die Sapir-Whorf-Hypothese aufgestellt, dass quasi die Sprache, die wir sprechen, limitiert unser Denken in den Regeln dieser Sprache. Und er ist darauf gekommen, weil er die indigene Bevölkerung, die Hopi, studiert hat und gesehen hat, dass diese ein unterschiedliches Zeitkonzept hatten und das auch in der Sprache anders umgesetzt war. Aber natürlich, das war vor 100 Jahren und heute wissen wir mehr und heute wissen wir auch, dass das ein bisschen zu stark war. Und wir sprechen heute eher von linguistischer Relativität.
Okay.
Und das heißt eigentlich, dass unsere Sprache unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge, die in der Sprache vorkommen, lenkt. Und jetzt zum Beispiel für unser Thema ist wichtig, dass die deutsche Sprache grammatikalisches Geschlecht hat. Das heißt, wir müssen eigentlich konstant alle Dinge immer in diese Kategorien einordnen. Wir sind super gut im Einordnen von Geschlecht. Aber es gibt auch Sprachen, die kein grammatikalisches Geschlecht haben. Und dort ist es zum Beispiel üblich, dass man über eine Person spricht und es kommt dann erst im 15. Satz dazu, welches Geschlecht die Person hat, falls überhaupt, weil das nicht so eine wichtige Kategorie ist in der Sprache.
Genau, also die Tatsache, dass wir so gut im Einordnen ist, kommt teilweise auch von der Sprache und von den drei Geschlechtern.
Oder? Genau, ich würde sagen, die Sprache verstärkt wie diese Eigenschaft oder ja diesen Skill.
Spannend. Jetzt ein Bereich der Psycholinguistik untersucht die Auswirkungen von Sprache auf mentale Repräsentationen, das heißt auf die Weise, wie wir uns etwas vorstellen. Das hast du auch vorher erwähnt. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Beispiel geben dafür?
Muss ich schnell überlegen. Genau. Also die einfachste oder direkteste Strategie wäre eigentlich, Leute zu fragen, können sie sich im Satz «Politiker sind auch nur Menschen», kann sich dieser Satz auf Frauen und Männer beziehen? Und Menschen, die dann gelernt haben in der Schule, es gibt das generische Maskulinum, die würden dann antworten, ja natürlich, diese Regel habe ich gelernt. Aber das würde eigentlich nur abfragen, ob sie über diese Regel Bescheid wissen. Das heißt, man muss wie ein bisschen indirektere Formen finden, um das zu fragen. Und es gibt hier eine sehr schöne Untersuchung, die auch schon ein paar Jahre her ist. Da haben Forscherinnen Probandinnen gefragt, also ein Fragenkatalog von 16 Fragen. Zum Beispiel gab es da die Frage, was würden Sie persönlich als schwere Tragödie betrachten? Aber das waren eigentlich nur Fragen, um nicht den Sinn der Studie aufzudecken. Und dann gab es 6 Fragen, die waren die kritischen Fragen und die haben die Forscherinnen interessiert. Und da wurde zum Beispiel gefragt nach persönlichen Vorbildern von den Personen. Und es gab unterschiedliche Versionen von diesen Fragen. Das heißt, einmal wurde das die männliche Form benutzt, also zum Beispiel Romanheld. Einmal wurde die Beidnennung benutzt, also Romanheldin und Romanheld. Und einmal wurde eine neutrale Formulierung verwendet, also zum Beispiel heldenhafte Romanfigur. Und die Untersuchung hat gezeigt, dass wenn die Personen die Form mit der männlichen Form, also Romanheld hatten, dass sie wirklich signifikant weniger Frauen genannt haben. Und in den anderen beiden Versionen wurden mehr Frauen genannt. Das wäre eine Form, dies zu studieren oder überprüfen.
Sehr, sehr spannend. Das heißt, in deinem Beispiel, Politiker sind auch nur Menschen. Irgendwie unbewusst weiß man, dass also ein Politiker ein Mann oder eine Frau sein kann, aber trotzdem, man denkt automatisch an einen Mann.
Ja, im ersten Moment, wenn man die Frage so gestellt bekommt, ist es am wahrscheinlichsten, dass man mit einem männlichen Beispiel antwortet, genau.
Okay, das zeigt eigentlich ganz gut, wie Sprache so Rollenbilder beeinflusst, weil auch beim Wort Arzt, oder, denkt man wahrscheinlich automatisch an einen Mann. Jetzt speziell ja bei Berufsbilder finde ich inklusive Sprache besonders relevant. Also inklusive Sprache ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Aber was denkt die Schweizer Bevölkerung darüber? Lena Schwertzmann aus dem Advanced-Team hat sich für uns ein bisschen umgehört.
Wie wichtig ist den Menschen in der Schweiz eine gendergerechte Sprache? Laut einer Umfrage von 20 Minuten und Tamedia in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut LIVAS von 2024 ist herausgekommen, rund 23% finden das generische Maskulinum, also wenn man nur die männliche Form braucht, aber alle mitmeint, am besten. 3/4 sagen, das Thema ist ihnen nicht wichtig. Ihnen ist es eigentlich egal, ob etwas gendergerecht gesagt wird oder nicht. Trotzdem reden ganz viele in der Praxis immer noch so, wie man es halt schon immer gemacht hat, nämlich in der männlichen Form. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Etwa 34% der Frauen achten auf eine gendergerechte Sprache, aber nur 17% der Männer. Und auch das Alter spielt eine Rolle. Jüngere Leute finden das Thema viel wichtiger als ältere. Zusammenfassend gesagt, gendergerechte Sprache ist vor allem jungen Frauen wichtig. Auch die grosse SRG-Meinungsumfrage «Wie geht's Schweiz?» macht klar, junge Männer und Frauen ticken ganz anders. 63% der jungen Männer finden, dass Woke und Gender Pseudoprobleme wohlstandsverwöhnter Stadtmenschen seien. 54% der Frauen sehen das ganz anders. Sie nehmen das Thema ernst. Auch die Sotomo-Studie «So denkt die Schweiz, Gleichstellung und Sprache» von 2024 zeigt, die Schweizer Bevölkerung ist gespalten. 70% der Männer nerven sich über gendergerechte Sprache, bei den Frauen sind es mit 50% weit weniger. Und auch die politische Ausrichtung spielt eine Rolle. 80% der rechten WählerInnen nerven sich darüber. Bei den Linken sind es nur 20-30%. Es ist also nicht nur ein Sprachthema, sondern auch ein politisches und kulturelles Thema.
Wir haben es gerade gehört, das generische Maskulinum. Also in Texten nur die männliche Form zu benutzen, wird klar bevorzugt. Das ist die Art und Weise, wie wir es gelernt haben zu sprechen. Aber was sagst du, sind da Frauen wirklich mitgemeint?
Also die Studien, die das untersucht haben, und das sind mittlerweile viele, kommen zu einem deutlichen Schluss. Nein. Genau, also Frauen sind theoretisch mitgemeint, sie sind vielleicht linguistisch mitgemeint, weil es so definiert wird. Aber unser Gehirn ist ein bisschen faul und in der Regel, wenn wir nicht groß darüber nachdenken, dann ist eigentlich unser erster Schluss, wenn das generische Maskulinum verwendet wird, dass es sich um einen Mann oder um Männer handelt.
Also die Frauen sind nicht wirklich mitgemeint. Wie wäre es denn mit dem generischen Femininum? Das ist doch eine Alternative. Also die Uni Neuchâtel sagt, dass man sollte die Frau als Standard in der Sprache nehmen. Was sagst du dazu?
Also wie ich im Beginn schon gesagt habe, Sprache ist politisch und das ist halt auch eine politische Haltung, die die Uni gewählt hat. Damit möchten sie aufmerksam machen, dass Frauen halt jetzt so lange nicht der Durchschnittsmensch waren und immer noch nicht sind. Und es kann daher Sinn machen, also das generische Femininum zu wählen, quasi als Sichtbarmachung für eine sehr große Kategorie von Menschen, die bisher unsichtbar gemacht worden sind.
Ja. Aber ich denke jetzt, wahrscheinlich hat es auch genau den gleichen Effekt, oder? Die Männer wären da nicht wirklich mitgemeint.
Genau, aber ich glaube, es verdeutlicht vielleicht auch, weshalb Frauen beim generischen Maskulinum nicht mitgemeint sind, weil es eben klar deutlich, wenn man das generische Femininum wählt, viel klarer wird, dass Männer nicht mitgemeint sind. Mhm. Also ich glaube, es kann wie verdeutlichen, was für einen Effekt das generische Maskulinum auf unser Denken haben kann.
Mhm, ja. Stimmt, das ist ein guter Effekt, an das habe ich nicht gedacht. Stimmt. Wir haben jetzt auch gehört, 3/4 der Befragten finden gendergerechte Sprache unwichtig. Und sie nerven sich darüber, die Gewohnheit ist sehr schwierig zu ändern. Wie erklärst du die Haltung?
Also es ist eigentlich kein neuer Befund. Wir sehen das auch schon. Also Bestrebungen für eine inklusivere Sprache bestehen eigentlich schon seit den 1970er Jahren. Und auch damals, in den 90er, wo man zum Beispiel versucht hat, das Binnen-I zu etablieren, gab es großen Widerstand. Das hat man heute eigentlich schon fast wieder vergessen. Und es gibt zum Beispiel eine Studie, die hat sich auch angeschaut, was für Argumente GegnerInnen von inklusiver Sprache heranziehen. Und da findet man eigentlich 4 Dimensionen. Ein Argument, das in der Studie häufig genannt wurde, ist quasi, dass man den linguistischen Status quo erhalten möchte, dass man die Sprache nicht ändern möchte sozusagen. Dann gab es auch noch Argumente, die quasi sexistisch sind, also die einfach Frauen abwerten oder jetzt auch neu, wenn es um geschlechtsneutrale Pronomen geht, die auch Transpersonen abwerten. Und dann hat die Studie auch gefunden, quasi das Argument, dass das auch die referenzierte Studie findet, dass das Issue, also der Sachverhalt nicht wichtig genug wird und dass man es quasi wie wegschiebt und auch die Leute, die sich dafür einsetzen, quasi dann nicht ernst nimmt. Und der letzte Faktor, die die Studie gefunden hat, ist auch das Argument, dass inklusive Sprache ein Distractor ist, das heißt, dass es ablenkt vom Inhalt Und das, genau, das sind quasi die vier Dimensionen, die man findet in der Argumentation gegen inklusive Sprache. Und das sehen wir auch in der Forschung.
Und es ist wahrscheinlich auch Faulheit, richtig? Also eine Gewohnheit zu ändern ist immer schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man 40 Jahre auf eine gewisse Art und Weise gesprochen hat, ist es viel schwieriger, das umzustellen, als wenn man vielleicht immer noch ist daran, Sprache zu lernen und dass man das dann auch einfacher umsetzen kann. Mhm. Und es bedingt, also was wir auch sehen, es gibt zum Beispiel Studien zur Nutzung von geschlechtsneutralen Pronomen. Mhm. Und da sehen wir, dass über die Zeit meistens die Einstellung positiver wird, wenn es weniger quasi neu ist, wenn es weniger schwierig ist, das neu umzusetzen. Also das sehen wir auch in der Forschung.
Mhm. Ja. Und das würde die deutsche Sprache auch sehr viel einfacher machen. Ich habe ja Deutsch als Fremdsprache gelernt und es ist eine extrem schwierige Sprache mit all den Artikeln und
ja,
so weiter.
Auf jeden Fall.
Und den Endungen. Das würde alles einfacher werden. Wir sehen also einerseits diese Resistenz, eine inklusive Sprache zu benutzen. Andererseits zeigt uns die Forschung, welche Auswirkungen eine Sprache haben kann, die die Frauen nicht mit einbezieht. Was sagen die Fakten? Alexandra Riener aus unserem Team hat diese für uns zusammengestellt.
Tatsächlich bildet Sprache die Wahrnehmung der Realität nicht einfach nur ab, sondern kreiert sie über den Sprachgebrauch auch immer wieder neu. So beeinflusst Sprache, wie wir die Welt wahrnehmen. Im Zusammenhang mit Geschlecht hat eine kürzliche Studie von Pascal Gigax an der Universität Fribourg in einem Experiment nachgewiesen, wie stark das generische Maskulinum unsere Wahrnehmung der Geschlechter beeinflusst. Konkret wird im Deutschen für bestimmte Rollen oder Berufe, wie zum Beispiel Ingenieur, ausschließlich die männliche Form verwendet, verstärkt dies unsere Vorstellung, dass diese Rollen männlich bzw. für Männer sind. Das bedeutet nun, auch wenn das generische Maskulinum zwar oft als geschlechtsneutral gedacht ist, wird es dennoch meistens männlich interpretiert. Eine weitere Studie zeigte, wie man diesen Effekt auch positiv nutzen kann. Über die Erwähnung sowohl der männlichen als auch der weiblichen Form lassen sich Stereotype reduzieren. Ein Test mit Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren belegt, dass Jugendliche den Pflegeberuf als weniger stereotypisch weiblich einschätzen, wenn Krankenpflegerin und Krankenpfleger steht, als wenn nur der weibliche Begriff Krankenpflegerin verwendet wird. Ebenfalls einen Einfluss hat die Sprache auf Berufswünsche. So zeigen Mädchen und junge Frauen mehr Interesse an männertypischen Berufen und trauen sich diese auch eher zu, wenn sie die Bezeichnung auch in der weiblichen Form präsentiert bekommen. Auch in Stelleninseraten spielt eine geschlechtersensitive Sprache eine große Rolle. Eine auf echte Nutzerdaten gestützte Studie weist nach, dass Formulierungen wie Projektleiterin oder Kundendienstmitarbeiterin tatsächlich etwas verändern. Je nach Art der Formulierung gibt es deutliche Unterschiede im Nutzerinnenverhalten. Am deutlichsten zeigte sich der Effekt bei Jobbezeichnungen, die die weibliche Endung «in» enthalten. Diese Anzeigen wurden von Nutzerinnen überdurchschnittlich oft angesehen.
Ich muss sagen, es wäre eigentlich einfach und trotzdem, oder mit unserem Sprachgebrauch, schließen wir einfach so die Hälfte der Bevölkerung aus. Also speziell bei Jobinserate zum Beispiel, wenn wir Wörter benutzen oder die Frauen nicht so ansprechen, damit sabotieren wir die Arbeitswelt, die Hälfte von potenziell guten Kandidatinnen sind nicht angesprochen. Und wir machen es auch weniger wahrscheinlich, also wenn ich jetzt an meine Tochter denke, dass unsere Töchter oder Ärztinnen, Astronautinnen, Professorinnen werden, richtig? Was sagst du dazu?
Ja, genau. Und ich möchte vielleicht noch ergänzen, es ist auch weniger wahrscheinlich, dass unsere Söhne sich anderen Berufsgruppen widmen, wie zum Beispiel in der Pflege.
Richtig.
Und das ist auch ein großes Problem, weil es aktuell einen großen Pflegemangel gibt. Und wenn wir diese Jobs auch attraktiver machen könnten für eine andere Geschlechtergruppe, das, ja, dass man auch da...
Das wäre auch ein großer Vorteil.
Genau. Mhm.
Genau. Stellenausschreibungen, Jobinserate. Hast du da irgendwelche Tipps? Was können Firmen da besser machen?
Ja, ich glaube, das Erste, was wichtig ist, dass auch bei bei diesen Studien benannt wurde, die zitiert wurden, ist, dass man im Titel eine inklusive Formulierung verwendet, dass sich Menschen aller Geschlechten angesprochen fühlen. Und dann, was auch wichtig ist, was vielleicht weniger offensichtlich ist, ist, dass man Adjektive verwendet, die nicht stereotypisch markiert sind. Mhm. Beispiele für solche Adjektive sind zum Beispiel stark, durchsetzungsstark, analytisch, kompetent. Die werden eher Männern zugeschrieben und die sind auch eher positiv konnotiert. Für Frauen gibt es weniger positiv konnotierte Adjektive, aber eins ist zum Beispiel einfühlsam. Genau, und das ist eher ein Adjektiv, das für Frauen verwendet wird und dass man einfach versuchen sollte, solche Adjektive nicht zu verwenden, weil die können quasi wie unterbewusst den Eindruck vermitteln, dass nur ein spezifisches Geschlecht gefragt ist für diesen Job. Mhm. Und es gibt oft auch Adjektive, die ähnlich sind, aber die halt neutraler sind und diese Stereotypen nicht, mit diesen Stereotypen nicht belegt sind quasi.
Mhm. Mhm. Und wenn man diese benutzt, schreckt man dann Männer ab, um sich zu bewerben?
Nein. Also das ist auch spannend. Meine Kollegin an der Uni Fribourg doktoriert gerade auch ein bisschen zum Thema Stereotype und Job und Jugendliche, also welche Jobs sich Jugendliche vorstellen können in der Zukunft, und hat gesehen, dass es eigentlich für Jungen fast keinen Unterschied macht, welche Jobs sie sich vorstellen können, aber für Mädchen oder für Frauen dies einen viel größeren Impact hat, genau.
Also ein Win-Win.
Ja, genau. Ja, genau, ja.
Jetzt bei der schriftlichen Sprache. Mhm. Wenn man von inklusiver Sprache redet, denkt man sofort, glaube ich, an Gender-Sternchen oder Doppelpunkte eventuell. Aber es gibt sehr viele andere Formen, mhm, oder? Kannst du uns ein paar Beispiele geben?
Genau, vielleicht, was ich zuallererst sagen muss, ist quasi, dass es zwei verschiedene Arten gibt, Sprache im Deutschen inklusiver zu machen. Mhm. Das eine ist die Neutralisierung und das andere ist die Sichtbarmachung. Mhm. Und die Sichtbarmachung ist das, was wir versuchen mit Genderstern, mit Doppelformen, also zum Beispiel Bauer-Bäuerin, mhm, oder Bäuerin-Bauer, mit Komma, mit Doppelpunkt, Unterstrich. Genau, das sind quasi Sichtbarmachungen, weil sie auch im Text den Effekt haben, oh, da ist etwas anders als normal. Und das führt auch dazu, dass wir uns dann auch ein bisschen mehr Gedanken machen, was dieses Wort bedeuten kann. Mhm. Und die Neutralisierung, das sind Formen, die sich mittlerweile sehr gut etabliert haben, wie Studierende oder Schülerschaft, solche Pluralwörter, die aber eigentlich nicht auf ein spezifisches Geschlecht verweisen.
Gut, und in der Stadt Zürich wurde kürzlich darüber abgestimmt, den Genderstern wieder abzuschaffen. Die Bevölkerung hat es knapp abgelehnt. Was denkst du, war das eine gute Entscheidung?
Ja, weil ich habe auch abgestimmt. Ich bin auch in der Stadt Zürich. Und ich fand es eine gute Entscheidung, weil es ist quasi eine Entscheidung gegen ein Sprachverbot. Also mit dem Ablehnen vom Genderstern kreiert man eigentlich ein Verbot. Und das finde ich schon krass, dass man eine gewisse Art von Sprache verbieten möchte. Und es ist halt auch wichtig, in der Politik alle Menschen sichtbar zu machen, auch Menschen, die vielleicht im Alltag vermehrt diskriminiert werden. Und da gehören zum Beispiel non-binäre Personen auch speziell dazu und auch Frauen. Mhm. Und es ist daher wichtig, dass man ein Mittel hat, wenn man von diesen Personen spricht, dass man auch auf dieses sprachliche Mittel zugreifen kann. Genau, mhm, deshalb finde ich es wichtig, dass man eigentlich dass man keine Sprachverbote macht.
Ich bin einverstanden. Ja. Ich habe es nie so gesehen, dass es hier wirklich um ein Sprachverbot geht. Mhm. Ja, du hast recht. Jetzt, du forschst an der Uni Fribourg in einem zweisprachigen Umfeld. Wie sieht die Debatte im Französisch aus?
Ich glaube, von meinem Eindruck, von was mir meine Kolleginnen berichten, ist die Debatte im Französischen noch ein bisschen versteifter als im Deutschen, mhm, weil auch es gibt im Französischen die Académie Française, die, mhm, viele Sprachgebote erlässt und, mhm, sagt, natürlich, das ist korrektes Französisch, das ist nicht korrektes Französisch. Mhm. Und im Deutschen haben wir das weniger. Also im Deutschen gibt es den Duden, aber der Duden macht eigentlich mehr so beobachtende Sprachempfehlungen. Also wenn sich eine Form durchsetzt in der Bevölkerung, dann wird das oft dann aufgenommen in den Duden. Das sehen wir zum Beispiel auch bei vielen Formen, die mittlerweile mit dem Dativ gesprochen werden können. Und früher war es aber definitiv ein Genitiv und heute ist es nicht mehr so klar. Und im Französischen ist halt diese Académie Française wirklich, die gibt vor, was richtig und falsch ist. Und daher ist es auch schwieriger, dass sich neue Formen etablieren. Und ich würde wie sagen, die Kreativität wird dadurch ein bisschen eingeschränkt.
Und es gibt ja Sprachen, die genderneutraler sind. Ich denke da an Englisch zum Beispiel. Gibt es etwas, was man von diesen Sprachen lernen kann?
Ja, zuerst das Englische hatte ganz, ganz früher auch mal grammatikalisches Geschlecht. Und über die Zeit hat es immer mehr grammatikalisches Geschlecht verloren. Mittlerweile sind vor allem Pronomen, die noch zum Beispiel Unterscheidungen machen. Mhm. Und da ist es dann halt einfacher, ein geschlechtsneutrales Pronomen einzuführen, weil es eigentlich keine Konsequenz auf den Rest vom Satz hat. Mhm. Und das ist im Deutschen schwieriger, weil viele Sprachstrukturen vom grammatikalischen Geschlecht abhängen und es da manchmal ja dann schwieriger ist, auch konsistent diese Neuerungen einzufügen. Aber wir machen das oft in der Forschung, dass wir verschiedene Sprachen vergleichen. Und was wir im Englischen zum Beispiel sehen, ist, dass obwohl es kein grammatikalisches Geschlecht hat, sind doch noch diese Geschlechterstereotypen, die wir haben, sehr präsent. Und vielleicht würde ich die Frage fast umkehren und gibt es einen Vorteil, dass wir grammatikalisches Geschlecht haben? Und hier könnte man eigentlich argumentieren, dass ja, weil durch das grammatikalische Geschlecht haben wir auch diesen Spielraum, mit der Sprache quasi diese Geschlechterstereotypen zu entgegnen. Das heißt, wenn wir die weibliche Form verwenden in einem Job, der viel von Männern gemacht ist, ist das einfacher im Deutsch als im Englischen, weil im Englischen müsste man dann anfügen Female, Surgeon und im Deutschen können wir sagen eine Chirurgin. Mhm. Genau. Also ich würde nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber man muss wenn man grammatikalisches Geschlecht hat, muss man verstehen, okay, was können wir damit machen und im Englischen dann halt, okay, wie können wir Stereotype verändern, wenn wir kein grammatikalisches Geschlecht haben. Mhm. Ja.
Also im Deutschen hätten wir eigentlich alles, um es richtig zu machen.
Vielleicht nicht ganz alles, also weil für non-binäre Personen ist es doch noch schwierig. Ja, mhm. Aber wir haben verschiedene Möglichkeiten, genau.
Jetzt würde es mich interessieren, hat deine Forschung deinen eigenen Sprachgebrauch verändert?
Ja, ich würde schon sagen. Und zwar habe ich bereits bei meiner Masterarbeit zu Transpersonen in der Schweiz geforscht und über mentale Gesundheit und wie Diskriminierung damit zusammenhängt. Und da habe ich in der Masterarbeit halt bewusst dann mit dem Unterstrich gegendert, also um alle Geschlechter einzuschließen. Und das hat sich bei mir über die Zeit auch gewandelt. Ich habe Neues gelesen, Neues gelernt und Veränderungen gemacht. Und mittlerweile mit meiner Forschung jetzt sehe ich, glaube ich, den sprachlichen Umgang ein bisschen entspannter. Also ich bin wieder ein bisschen entspannter geworden, genau. Mhm. Aber ich versuche es natürlich umzusetzen, wenn möglich. Ja. Ja.
Und wie gendert man korrekt? Also wie machst du das?
Ich würde nicht sagen, dass es eine korrekte Art und Weise gibt. Mhm. Ich glaube, man muss sich immer überlegen, wen möchte ich ansprechen? Und dann gibt es halt wie Werkzeuge, die man benutzen kann, um diese Personen anzusprechen. Und ich glaube auch nicht, dass man versuchen sollte, Einzelpersonen zu policen und dass sie das nicht verwenden oder das verwenden. Weil was wichtiger ist, dass quasi offizielle öffentliche Stellen Führungspersonen inklusive Sprache verwenden, weil das oft auch in öffentliche Kommunikation wichtig ist. Und jetzt habe ich aber die Frage, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Was war die Frage?
Die Frage ist, wie man korrekt gendert.
Ah ja, genau,
wie man korrekt gendert. Du hast gesagt, korrekt gibt es ja eigentlich
ja,
nicht.
Ja, genau. Manchmal geben wir auch Kurse zu inklusiver Sprache und da gebe ich eigentlich den Personen immer mit. Es gibt diesen Werkzeugkasten, den kann man verwenden und da gibt es ganz verschiedene Tools. Es gibt auch Tools, die nicht quasi als inklusive Sprache auffallen. Aber eben die Frage ist immer, ob man neutralisieren möchte oder ob man bestimmte Gruppen sichtbar machen möchte. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich überlegt, okay, wen möchte ich anschreiben oder wen möchte ich. Ja.
Und sag uns nochmal, wie neutralisiert man?
Also ein konkretes Beispiel ist, wenn ich E-Mails schreibe und die Person nicht kenne, die ich anschreibe, dann schreibe ich einfach immer Guten Tag, Andreas Walter oder Andrea Walter ist das bessere Beispiel, weil Andrea ja ein Name sein kann für Männer oder Frauen. Genau, und also ich habe mir das angewohnt und ich weiß, dass das klingt ein bisschen komisch am Anfang, wenn man solche E-Mails bekommt oder auch wenn man solche E-Mails selber schreibt. Aber mittlerweile ist das für mich so Standard und wenn ich die Person nicht kenne, mache ich das immer.
Also um zu vermeiden, Herr Andrea Walter zu sagen, was falsch wäre.
Genau. Also das kann ich auch empfehlen, wenn man zum Beispiel nicht die Herkunft eines Namens nicht genau kennt, dass man sich da auch, dass man die Person nicht quasi falsch anspricht. So als Tipp.
Genau. Und wie macht man sichtbar? Du hast uns gesagt, man kann neutralisieren oder sichtbar machen. Kannst du uns ein Beispiel geben für die Sichtbarmachung?
Ja, also zum Beispiel, wenn man in einem Text über non-binäre Personen schreiben möchte oder auch non-binäre Personen anschreiben möchte, dann ist es wichtig, dass man ein Sonderzeichen wählt, welches, also zum Beispiel der Genderstern, welches non-binäre Personen inkludiert. Wenn man jetzt Geschlechterstereotypen verändern möchte, kann man zum Beispiel über Chirurginnen schreiben, die ja in der Tendenz eher nicht, also eher männlich sind. Man kann aber genauso gut über Männer schreiben, die in der Pflege arbeiten, also Pfleger, genau, Krankenpfleger, glaube ich, das ist die Bezeichnung. Und so kann man quasi wie dann spezifizieren.
Und das macht man bewusst, um die Aufmerksamkeit auf die Gruppe zu bringen, die nicht so die Norm ist.
Genau, ja.
Wie erlebst du die Rolle der Medien in dieser Debatte?
Ich bin ein bisschen enttäuscht von den Medien, wenn ich das so sagen kann. Weil häufig, wenn ich Artikel zum Thema lese, sind es Meinungsartikel. Und es ist schon okay, wenn jemand mal seine Meinung sagt, aber ich finde es schade im Hinblick darauf, dass es so viel Forschung mittlerweile gibt, dass häufig die Artikel das gar nicht erwähnen, dass auch Expertinnen nicht eingeladen werden oder interviewt werden zum Thema und dass die ganze Debatte dann sehr emotionalisiert wird. Und also ich denke, es ist auch bewusst so gemacht von gewissen Medien, dass diese Debatte emotionalisiert wird. Aber ich fände es eigentlich schön, wenn wir uns wieder mehr auf Fakten berufen können. Und ich meine, auch in der Forschung ist nicht alles klar. Also auch in der Forschung gibt es Diskussionsmöglichkeiten. Und häufig sind das, finde ich, auch die spannenderen Fragen. Also jetzt einfach, ich finde das doof oder ich finde das gut. So, ja, genau.
Ich bin sehr einverstanden. Also bei Advan sind wir sehr für Fakten. Jetzt, was sagst du zu der Reihenfolge, mit denen Personen aufgeführt werden, angesprochen werden? Herr und Frau Müller.
Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Ich mache ein kleines Experiment für die Hörerschaft vom Podcast. Und zwar bitte ich die Personen zu Hause, die das hören, sich vorzustellen in ihrem Umkreis von Personen, die sie kennen, haben sie bestimmt Paarkonstellationen, also Paare, die zusammen sind. Und da möchte ich mal fragen, wie nennt ihr diese Personen? Also in welcher Reihenfolge? Und wenn das die Leute gemacht haben, dann kommt häufig, ich nenne die Person zuerst, die mir am nächsten ist. Und
Stimmt. Ja. Das stimmt, ja. Ich denke gerade an meine Schwester. Ich nenne immer zuerst meine Schwester.
Genau.
Ja, das stimmt.
Genau. Und wenn man jetzt aber das für die Gesellschaft quasi weiterdenkt, sind die Männer immer oder sehr, sehr häufig an erster Stelle. Adam und Eva, um zum Beginn der biblischen Geschichte zu gehen zum Beispiel. Und das macht etwas mit uns, also mit der Gesellschaft. Und diese Reihenfolge, die ja bitte ich allen an, die zuhören, dass sie sich das mal überlegen, wo das vorkommt und vielleicht auch mal die Reihenfolge umzudrehen, um vielleicht zuerst die Frau und dann den Mann zu nennen.
Also bei Adam und Eva, oder bekommen wir implizit den Eindruck, dass Adam wichtiger ist als
genau.
Eva.
Ja, genau.
Ja. Ja, das hat mich auch immer genervt, muss ich sagen, obwohl ich jetzt die Forschung nicht gekannt habe. Weißt du, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und wir kommen an in einem Hotel mit meinem Mann und da steht es immer willkommen, Herr und Frau. Ich finde, warum nicht Frau und Herr?
Ja.
Ja, gut. Aber die Reihenfolge, sagst du, spielt tatsächlich auch eine Rolle.
Genau, ja.
Jetzt zurück zu, was können wir alle tun? Starten wir mit den Unternehmen. Was können Unternehmen tun, wenn sie auf der sprachlichen Ebene auf Inklusion setzen möchten?
Ich glaube, das Wichtigste für Unternehmen ist, dass sie diese Unterstützung von ganz oben bekommen, also von der Geschäftsleitung, dass die das auch umsetzen möchten. Und da kann es zum Beispiel helfen, einen Leitfaden für inklusive Sprache zu schreiben. Das muss auch nicht von null auf, also es gibt unzählige Leitfaden, die man sich als Beispiel nehmen kann. Es gibt einen Forscher in Genf, der hat eine riesige Sammlung von Leitfäden mittlerweile, über 1000 Leitfäden in verschiedenen Sprachen. Man kann auch da mal schauen, was es gibt und was auch für die Firma oder für das Unternehmen passt. Man kann das dann anpassen. Dann ja, ist es wichtig, dass das von oben quasi implementiert wird, weil es signalisiert dann auch den Mitarbeitenden, wir sind wirklich daran interessiert, dass wir inklusiver sind. Und wir sehen vor allem auch in der Forschung mit LGBTIQ-Personen oder Personen, die zum Beispiel non-binär sind, dass das als Zeichen gewertet wird, dass sie in einem Unternehmen sich als sicherer fühlen können, dass sie akzeptiert werden können. Und daher würde ich vor allem genau die oberste Stufe verantwortlich machen, das umzusetzen. Und natürlich, wenn ich glaube, diese Leitfäden sind wichtig in der offiziellen Kommunikation. Und ich würde aber dann auch keine Person zwingen, so das umzusetzen. Aber wenn es von oben kommt, signalisiert es, dass die Firma bereit ist, ja, das umzusetzen und sich für Inklusion interessiert und stark macht.
Und was kann jeder von uns tun? Also hast du irgendwelche Tipps, vielleicht auch ein paar einfache, die schnell und einfach umsetzbar sind?
Also mein Nummer 1 Tipp ist eigentlich schon, dass mit dem E-Mail, wenn man eine Person nicht kennt, dass man guten Tag, Vornamen, genau. Ich glaube, das ist sehr leicht umzusetzen und vielleicht die ersten 3 Mal, wo man es schreibt, vielleicht komisch und danach wird es normal. Dann kann man auch üben. Also es ist schwierig am Anfang, ja, inklusiv zu schreiben oder zu üben. Wenn man noch nie einen Satz mit Genderstern geschrieben hat, dann macht das doch mal 2-3 Mal und schaut, wie ihr euch damit fühlt. Oder auch, in der mündlichen, also im mündlichen gibt es diesen sogenannten Glottisschlag. Das heißt, man kann den Genderstern zum Beispiel mündlich sichtbar machen. Wenn ich sage LehrerInnen und eine ganz kleine kurze Pause machen, das ist dieser sogenannte Glottisschlag. Den gibt es auch bei anderen Wörtern, zum Beispiel wenn wir Spiegelei sagen, also das Essen, genau Spiegelei, dann mache ich eine ganz kleine Pause zwischen Spiegel und Ei, weil wenn ich das nicht machen würde, dann wäre das Wort Spiegelei, also eine Reflexion quasi. Genau. Und das muss man vielleicht zuerst 2-3 Mal vor dem Spiegel üben, bevor man es kann, weil sonst einfach im Gespräch kommt es nicht, wenn man es nicht geübt hat.
Richtig.
Ja, genau.
Richtig. Ja, sehr interessant, Tiziana. Ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend. Was ich vom Gespräch mitnehme, Sprache ist wichtig. Die spiegelt nicht nur, was da ist, sondern die schafft auch Realitäten, speziell bei Stereotypen. Und ich finde, bei Berufsbildern ist es extrem wichtig, dass wir eine inklusive Sprache verwenden. Und mit ein bisschen Übung kann das jeder.
Genau.
Vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.
Vielen Dank.
Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advanced gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn.